Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. In Luxemburg treffen sich heute die EU-Innenminister. Unter denen will der deutsche Amtsinhaber Horst Seehofer für Solidarität werben. Zur Aufnahme von Flüchtlingen, die im Mittelmeer gerettet werden. Dazu gleich mehr. Außerdem, Georgien ist weltweit attraktiv für Investitionen. Städte im Land wie Batumi boomen. Und wie die Niederlande mit straffälligen Jugendlichen umgehen, das hören Sie im zweiten Teil unserer Reportagereihe. Vor zwei Wochen klang Bundesinnenminister Horst Seehofer noch optimistisch, als er über einen Mechanismus sprach zur Verteilung von auf dem Mittelmeer geretteten Flüchtlingen. Bei einem solchen Mechanismus könnten bis zu 14 Länder mitmachen, sagte Seehofer damals bei einem Treffen mit Amtskollegen auf Malta. In Luxemburg setzen sich heute alle EU-Innenminister zusammen. Dass es aber zu einem Durchbruch in der Flüchtlingspolitik in der EU kommt, dass sich EU-weit Länder an einem Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge beteiligen wollen, das gilt alles als unwahrscheinlich. Zumindest hat das Bundesinnenministerium Erwartungen für heute gedämpft. Dennoch, die Übergangslösung zur Seenotrettung wird in Luxemburg eine Rolle spielen. Sortieren wir alles mit unserem EU-Korrespondenten Paul Vorreiter in Brüssel. Ausgangspunkt für die Gespräche ist ja die Einigung von Malta. Was sieht die genau vor?
Das ist ein Mechanismus, der zunächst auf 6 Monate begrenzt ist und aus dem die Länder, die sich für ihn entscheiden, die dabei mitmachen wollen, auch aussteigen können, wenn sie das Gefühl haben, dass damit Missbrauch betrieben wird. Und im Prinzip ist das ein Versprechen an Italien und Malta, also um die zentralen Mittelmeerländer geht es da. Die sollen keinen Grund mehr haben, ihre Häfen zu blockieren, so wie wir das im vergangenen Sommer öfter gesehen haben. Sie haben das ja damit begründet, dass sie fürchten, mit den Migranten im Stich gelassen zu werden, die von den privaten Seenotrettern da zu ihnen an Land gebracht werden sollen. Und diese Angst soll ihnen jetzt genommen werden, weil das Versprechen ist, es soll geordneter und schneller zugehen bei diesem Mechanismus. Es soll quasi immer klar sein, was zu tun ist. Innerhalb von 4 Wochen sollen an Land, also Italien und Malta, dann die Sicherheitschecks und die medizinischen Checks bei den Migranten durchgeführt werden. Und dann sollen sie weiterverteilt werden auf die Länder, die sich eben erklären, bei diesem Mechanismus mitzumachen. Also etwa zum Beispiel Deutschland und Frankreich sind das bislang. Und dort erst in diesen Ländern soll das Recht auf Asyl geprüft werden. Das bedeutet, dass also diejenigen weiter verschickt werden, die Asylbewerber sind. Nicht nur diejenigen, die auch eine tatsächliche Chance auf ein Asyl haben. Denn das wird ja dann erst in diesen Ländern geklärt. Und die Aufgabe heute in Luxemburg wird es sein, eben zu klären, wie viele Länder stehen bereit, diesem Regelwerk sich zu verpflichten. Und nach dem bisherigen Stand sind es eben nur 4 Staaten, die die Vereinbarung gemacht haben. Und Horst Seehofer, der spricht immer von einem Dutzend Ländern, 10, 12, 14, die da mitmachen könnten. Der hat auch relativ stark versprochen, er sei sich ziemlich sicher, dass mit großer Sicherheit da viele mitmachen würden. Aber sie haben das ja auch schon gerade gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist da vielleicht doch jetzt in den letzten Tagen und Stunden wieder ein bisschen geringer geworden.
Seehofer wirbt für diesen Notfallmechanismus, aber andere kritisieren ihn ja.
Ich würde sagen, es gibt im Wesentlichen 3 Kritikpunkte. Der eine spielt sich zu Hause in Deutschland ab. Da hört Horst Seehofer vor allem, dass dieser Mechanismus Schleusern in die Hände spiele, Menschen dazu ermuntern würde, sich auf diese gefährliche Überfahrt über das Meer zu machen. Denn es wird ja in Aussicht gestellt, dass Deutschland von diesen geretteten Migranten 1/4 aufnehmen würde. Obwohl, das muss man auch dazu sagen, zum jetzigen Zeitpunkt keine Quote feststeht. Denn die sollte ja sich variabel verändern, je nach absoluter Anzahl der Staaten, die dann dabei mitmachen. Und was wir so aus den anderen Mitgliedstaaten hören, ist zum Beispiel Österreich und Niederlande, die argumentieren, dieses Konzept berücksichtige zu wenig die Aufnahme von Asylbewerbern insgesamt. Also zum Beispiel, wenn man sich die Zahlen ansieht, absolut und auch bezogen auf die Bevölkerungsgröße, sieht man, dass Deutschland, Frankreich, Schweden zum Beispiel viel mehr Schutzberechtigte aufgenommen hat, als das Italien zum Beispiel gerade macht. Also das Land, dem ja diese Einigung besonders nützt. benutzt. Und da ist vor allem auch tatsächlich die große Befürchtung, naja, wenn es um Asylbewerber geht und es ist ja nur ein kleiner Anteil an Menschen, die eben tatsächlich auch Recht auf Asyl haben, dann stellt sich die Frage, was macht man mit denjenigen, die eben dann wieder zurückgeführt werden müssen? Das gestaltet sich oft ziemlich schwierig und auf diesen Mechanismus möchte man sich eben deswegen nicht einlassen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, es wird ja heute auch noch ein Papier geben von Zypern, Bulgarien und Griechenland und die sagen, Moment, es bräuchte eigentlich vor allem Unterstützung an der östlichen Mittelmeerroute, denn wenn man sich da mal so die Zahlen ansieht, ganz aktuell, gerade zwischen dem 19. August und dem 1. September, da kamen etwa nur 1.400 Migranten über das zentrale Mittelmeer, also Italien und Malta. Und im selben Zeitraum waren es knapp 5.000 über die Ägäis. Und das könnte sich ja auch mit der Situation in Syrien noch verschärfen. Mhm. Also hier sieht man, hier wird die Kritik eher in die Richtung gehen, dass man sagt, dieses Konzept ist ein bisschen unausgewogen.
Was muss denn passieren, damit eine Einigung klappt?
Also ich finde, es kann eigentlich nicht so viel passieren. Also man sieht, die Länder sind sehr zurückhaltend, was dieses Konzept angeht. Ich denke, es wird sehr schwierig sein, diejenigen Länder zu überzeugen, die gerade dieses Argument nennen, wir wollen eben nicht Menschen bei uns aufnehmen, die keine Chance auf Asyl haben. Aber es wird ja auch gesagt, es werden die Länder genannt, Litauen, Irland, Luxemburg, die könnten am ehesten dabei sein bei diesem Mechanismus. Da ist vielleicht noch eine Möglichkeit, die Horst Seehofer auch selber genutzt hat. Er hat immer wieder darauf verwiesen, wenn es um das zentrale Mittelmeer geht, geht es um eine sehr, sehr geringe Anzahl von Migranten und es könnte ein Start sein in eine neue EU-Asyl-Debatte, die dann vielleicht auch Ursula von der Leyen später aufgreifen könnte. Ich denke, das wird der Argumentationsstrang sein und wir werden gucken müssen, ob sich das heute in Luxemburg durchsetzt.
Sagt unser EU-Korrespondent Paul Vorreiter. Vielen Dank nach Brüssel. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet heute seine Reise in Georgien. In dessen Hauptstadt Tiflis hat er klargemacht, dass Georgien seiner Meinung nach nicht auf einen raschen EU-Beitritt hoffen sollte. Mit Blick auf den Brexit und einer schwierigen Situation, die nach dem Austritt Großbritanniens käme. Dennoch hat Steinmeier eingeräumt, Georgien gehöre eindeutig zu Europa. Und nicht nur dort erfreut sich Georgien an großem Interesse, beispielsweise unter Urlaubern. Das Land zieht international Investitionen an. Durch diese Boomenstädte wie Batumi im Westen Georgiens. Und genau dort, in Batumi, war Christoph Kersting unterwegs und hat recherchiert, was Georgien so interessant macht für Geld aus dem Ausland.
11 Stockwerke ohne Aufzug. Darüber kann David Rubusch inzwischen nur noch müde lächeln. Alleine am Vortag sei er insgesamt 100 Etagen zu Fuß rauf und runter gehechtet. Meistens einen oder mehrere Kunden aus aller Welt im Schlepptau. Der Rohbau im Zentrum von Batumi ist eins von 5 Immobilienprojekten, die der gebürtige Texaner aktuell vermarktet in der Schwarzmeermetropole. Die Käufer? Russen, Ukrainer, zunehmend aber auch Westeuropäer und Israelis. Rubus steht jetzt auf dem Dach des Gebäudes und blickt auf das Stadtpanorama.
Als wir 2013 nach Batumi gekommen sind, hatte die Stadt vielleicht 30.000 permanente Bewohner, im Sommer natürlich mehr. Es gab 4 höhere Gebäude, alles größere Hotelketten wie Sheraton und Radisson. Schauen Sie sich um. Heute kann man gar nicht zählen, wie viele Hochhäuser hier stehen. Vor 3-4 Jahren habe ich vom Dach eines der Gebäude die Anzahl der Baukräne gezählt. Es waren 42. Heute lebt sicherlich 250.000 Menschen in Batumi. Die Stadt boomt und hat sich buchstäblich von einem Dorf zu einer Stadt entwickelt. Und das alles in nur 6 Jahren.
Den Stein ins Rollen gebracht hat Michail Saakashvili, von 2004 bis 2013 georgischer Staatspräsident, der unter anderem die Ansiedlung von Casinos in der Stadt förderte. Ein einträgliches Geschäft, weil Glücksspiel in der Türkei und in den meisten anderen muslimischen Ländern der Region, aber auch in Russland weitestgehend verboten ist. Dann wurden die Strände hergerichtet, der Strandboulevard gebaut, um nicht nur Glücksspieler, sondern auch Badegäste nach Batumi zu locken.
Das Investment von außen hat aber andere Gründe. Ich sage immer, Georgien ist da schon ein Glückspilz gewesen in den vergangenen 10 Jahren, weil man quasi von den Problemen seiner Nachbarn profitiert hat. Als Russland und die Ukraine Probleme miteinander bekamen, haben die Leute ihr Geld von dort abgezogen und nach Batumi gebracht. Als die türkische Lira ins Trudeln geriet, dasselbe. Und als der Iran für eine gewisse Zeit offener wurde, kamen auch von dort Investoren. Und Georgien ist stabil, es gibt keine Korruption. Und hier ändert sich nicht gleich alles, wenn eine neue Regierung an die Macht kommt. Anders als in den meisten Ländern Osteuropas.
Georgia didn't do that. The institutions stayed in place.
Das zumindest ist Rybushs Eindruck. Doch der architektonische Wildwuchs, der teils an Disneyland erinnert, gefällt nicht allen in der Stadt. Irma Suize zum Beispiel. Viele Häuser im historischen Zentrum von Batumi seien in den vergangenen Jahren quasi über Nacht abgerissen worden, kritisiert die Journalistin. Sie macht sich in einer NGO für den Erhalt der alten Bausubstanz stark und steht an diesem Herbstmorgen auf der Piazza, einem kleinen Platz, der wohl italienisch wirken soll und fast erdrückt wird von den umliegenden Restaurants und Bars.
Das ist purer Kitsch hier, schrecklich. Aber das eigentlich Schlimme an der Sache ist, dass hier früher eine Grundschule stand. Die hat man abgerissen, es gibt aber kein Ersatzgebäude. Abgerissen und fertig, kein Problem. Und das ist nicht die einzige Schule, mit der so verfahren wurde.
Und dann das Glücksspielthema. Auf einem zentralen Platz unweit der Altstadt blickt Irma Suize um sich und zählt jene 10 Casinos auf, die alleine im Umkreis von 500 Metern stehen. Die Aktivistin erwartet jedenfalls nichts Gutes für die Zukunft der Stadt, in der sie geboren wurde. Eine Art Geisterstadt werde Batumi irgendwann sein, mit leeren Hotelburgen im Winter, fürchtet sie. Ganz anders sieht das natürlich der Investor David Rybush. Langfristig kann sich der Amerikaner sogar vorstellen, dass Batumi mit seinem milden Klima, den niedrigen Preisen und langen Stränden zu einem Domizil für Ruheständler, vor allem aus Westeuropa, werden könnte.
Ein Beitrag von Christoph Kersting war das. Jugendliche in den Niederlanden, die sich zum ersten Mal strafbar machen durch leichte Delikte wie Ladendiebstahl, können juristisch ein unbeschriebenes Blatt bleiben. Wenn sie zur Strafe Arbeitsstunden akzeptieren, zum Beispiel einem Laden die Regale einzuräumen und eine Behandlung bei Halt annehmen. Das ist eine Organisation, die dafür sorgt, dass Richter und Staatsanwalt in den Niederlanden bei Jugendlichen nicht zum Zuge kommen. Kerstin Schweighöfer berichtet.
Eigentlich möchte sie gar nicht mehr an die Zeit erinnert werden. Sie weiß auch nicht mehr, wie alt sie damals war. 12, vielleicht auch schon 13.
12? 13?
Heute ist Amra 21 und studiert in der alten Rembrandtstadt Leiden.
Mit 13 kommt man sich schon fast erwachsen vor. Da lotet man seine Grenzen aus. Wie das in der Pubertät halt so ist. Ich fing an zu klauen. Alle taten das. Aber eines Tages nach der Schule im Drogeriemarkt bin ich mit meinen Freundinnen erwischt worden.
Was sie damals gestohlen hat, auch das weiß Amra nicht mehr so genau. Einen Lippenstift, eine Dose Energy Drink.
Volgens mij een blikje Energy, een Lippenstift, ik weet het niet meer precies.
Ihre Eltern Monique Hülst und Vincent van den Hoven hingegen, die wissen es noch sehr genau.
Ja, ich weiß es noch. Sie hat eine Reep Schokolade gestohlen, ein Kamm und ein Lippenstift.
Eine Tafel Schokolade sei es gewesen, ein Kamm und ein Lippenstift.
Die Polizei rief an und sagte, bitte erschrecken Sie jetzt nicht, aber wir haben Ihre Tochter festgenommen. Natürlich habe ich mich doch erschrocken, und zwar sehr. Auf der Fahrt zum Polizeibüro überlegte ich fieberhaft, wie ich am besten darauf reagieren sollte. Und ich beschloss, böse zu werden. Sehr böse.
Und ich habe beschlossen, um overdreven boos zu sein.
Vincent trat da dieper in, ja.
Mein Mann hat sich das noch mehr zu Herzen genommen als ich. Der war fix und fertig. Seine Tochter, eine Diebin. Aber natürlich wollte auch ich, dass alles wieder gut wird und für Amra ohne Folgen bleiben würde. Und es ist gut geworden. Wir haben dafür in den Niederlanden nämlich eine sehr gute Methode. Und die heißt Halt.
In Nederland haben sie da ein sehr gutes System für, das heißt Halt.
HALT, eine Abkürzung für Het Alternativ, die Alternative. Denn HALT sorgt dafür, dass jugendliche Straftäter zwischen 12 und 18 Jahren, die nur leichte Delikte begangen haben, wie etwa Ladendiebstahl oder Vandalismus, alternativ bestraft und korrigiert werden. Und zwar ganz ohne Staatsanwalt und Jugendrichter, die normalerweise aktiv werden würden. Strafrechtlich gesehen bleiben diese Jugendlichen dadurch ein unbeschriebenes Blatt, betont HALT-Mitarbeiter und Jurist Rick Quint in der Hauptniederlassung der Organisation in Utrecht.
Was wir machen, ist ziemlich einzigartig. Wir haben zwei Ziele. Erstens, verhindern, dass Jugendliche straffällig werden. Das machen wir mit Aufklärungskampagnen an Schulen und in Sportvereinen. Und wenn sie doch einen Fehler machen und eine Straftat begangen haben, dann wollen wir verhindern, dass sie ihn ein zweites Mal machen. Sie sollen den Fehler einsehen und akzeptieren, dass sie dafür bestraft werden. Und das alles, ohne dass sie einen Eintrag im Strafregister bekommen und deshalb später vielleicht Probleme im Job oder bei der Ausbildung.
Voraussetzung: Die Jugendlichen müssen geständig sein. Dann bekommen sie bei HALT eine zweite Chance. Die verdiene jeder, erst recht junge Menschen.
Vielen Leuten können die Strafen nicht hart genug sein. Sie denken, nur damit könne etwas erreicht werden. Wir hingegen sagen, bestrafen, ja, aber es muss etwas nützen. Im niederländischen Jugendstrafrecht werden Haftstrafen erst ganz am Schluss eingesetzt. Sie sind das allerletzte Mittel, weil Wegschließen in der Regel nichts nützt.
Rund 17.000 Jugendliche werden jedes Jahr zu HALT weitergeleitet, in der Regel von der Polizei. Daraufhin nehmen die HALT-Mitarbeiter mit den Eltern Kontakt auf, um einen Termin für das erste von insgesamt 3 Gesprächen auszumachen.
Hi, mit Krietje, Stichting HALT, Regio Utrecht. Hi, spreken met de vader van Wouter.
Als erstes wird versucht, Ursache und Umstände der Straftat zu klären, berichtet HALT-Pädagogin Khadija Sanders.
Die Jugendlichen reagieren sehr unterschiedlich. Viele schämen sich furchtbar und brechen bei jedem Gespräch in Tränen aus. Andere versuchen, cool zu sein. Wir müssen erst zu ihnen durchdringen. Denn um etwas zu lernen, müssen sie offen sein.
Nächster Schritt. Die Jugendlichen bekommen einen Auftrag, in dem sie sich mit ihrem Verhalten auseinandersetzen müssen. Etwa in einem Aufsatz oder mit einer PowerPoint-Präsentation. Sehr oft geht es dabei um Gruppenzwang, erklärt Rick Quint.
Weil viele Delikte unter dem Einfluss einer Gruppe begangen werden. Wir versuchen, den Jugendlichen beizubringen, wie sie Nein sagen können. Wenn es nötig ist, üben wir das auch im Rollenspiel.
Was ebenfalls oft geübt werden muss, das Entschuldigen. Denn auch das gehört dazu. Die jugendlichen Täter werden immer mit ihren Opfern konfrontiert und müssen sich entschuldigen. Bei der Bestimmung des Strafmaßes gilt ein Maximum von 20 Arbeitsstunden, abhängig von Delikt und Alter. Das kann Abwaschen in der Küche eines Pflegeheims sein, Stall ausmisten auf dem Bauernhof oder Regale füllen im Supermarkt. Wenn möglich, wird die Strafe auf das Delikt abgestimmt. Amra zum Beispiel musste im Drogeriemarkt einen halben Tag lang putzen und die Böden wischen, erzählt ihre Mutter. Sie ist froh, dass diese Jugendsünde keine Folgen für Amras weiteres Leben hatte und dass es bei dieser einen geblieben ist.
Sie hörten eine Reportage von Kerstin Schweighöfer. Im nächsten Teil ihrer Reihe geht es um den großen Handlungsspielraum, den Staatsanwälte in den Niederlanden haben. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bedanke mich fürs Zuhören.